Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Donnerstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette mit einer kleinen Sonderfolge. Denn morgen sind Präsidentschaftswahlen im Iran. Und weil sie vor ungefähr einem Monat hier war und so fachkundig über die Themen des Tages gesprochen hat und halt eben morgen diese, ich nenne sie mal wohlwollend, Wahlen sind, wollte ich mir unbedingt noch die Expertise von ihr abholen über das Land und die Wahlen. Guten Morgen, Natalie Amiri.
Guten Morgen, Micky Beisenherz.
Ich versuch's übrigens nochmal, ohne dass jetzt Niki, die Hassania, meine Frau, wie eine persische Eislaufmutter daneben steht. Warte. Bebano Meemon Cheli Hojomadi.
Das ist schon mal Realität. Na gut, es wird von Mal zu Mal besser. Ich muss halt einfach noch ein paar Mal mit dir sprechen.
Ja, das hoffe ich sowieso. Nun ist es ja so, also du bist ARD-Korrespondentin, du moderierst den Weltspiegel und du hast einen Bestseller geschrieben, Zwischen den Welten, von Macht und Ohnmacht im Iran. So, das ist ja nun wirklich eine Expertise, die dich ja nun vor allen anderen dafür prädestiniert, mir zu erzählen, ob die Wahlen im Iran morgen diesen Namen überhaupt in irgendeiner Form verdienen.
Also der politische Titel des Landes heißt ja Jumhuri Islamie Iran. Das bedeutet Islamische Republik Iran.
Ja.
Und sehr, sehr viele Menschen sagen, das Wort Republik hat in Zukunft keine Bedeutung mehr. Denn der demokratische Teil dieses gesamten politischen Systems ist eigentlich ad acta gelegt. Die Menschen werden kaum zur Wahl gehen. Es wird das allererste Mal sein. Es gibt seit Jahren Diskussionen, soll man die Wahlen boykottieren, um das System nicht zu unterstützen. Aber dann sind sehr, sehr viele doch immer noch zur Wahl gegangen, um eben das schlimmere Übel zu verhindern. Es gab immer einen Reformkandidaten und einen erzkonservativen oder konservativen Kandidaten. Und die mehrheitlich liberale und ich würde sagen demokratisch eingestellte Bevölkerung hat sich dann doch dazu bereitschlagen lassen, an die Wahlurne zu gehen, um das Schlimmere zu verhindern. So, dieses Mal ist es so, man muss sagen, dass im Iran ja immer die Kandidaten vorher ausgewählt werden vom Wächterrat. Das ist ein ultrakonservatives Gremium, der alle Kandidaten, und dieses Mal waren es über 500 und Kandidatinnen übrigens, eine Frau wurde aber bisher noch nie zugelassen, überprüft. Und diese 12 super erzkonservativen, uralten Männer sagen, wer darf zur Wahl kommen und wer nicht. Und dieses Mal wurden 7 zur Wahl gelassen, aber dieses Mal haben sie es nicht einmal mehr nötig als nötig befunden, einen vermeintlich reformorientierten zuzulassen. Das sind alles Hardliner.
Nee, also in diesem Falle ist es ja so, dass jetzt der als Favorit der, ich zitiere nur, erzkonservative Kleriker Ebrahim Raisi gilt.
Genau.
Ja. Und das finde ich als Nichtkundiger natürlich insofern erstaunlich, als ich eigentlich immer schon davon ausgegangen bin, dass es vorher schon recht konservativ war, wobei Rouhani ja eher so ein moderater Vertreter gewesen sein soll. Aber Macht haben die doch alle letzten Endes nicht, weil die Mullahs doch unterm Strich sowieso entscheiden, was passiert.
Na, also die Mullahs, also Raisi ist auch ein Mullah und Rouhani ist auch ein Mullah, aber über dem Ganzen steht eben der Revolutionsführer.
Ja.
Und der entscheidet, gibt es ein Atomabkommen mit dem Iran, mit den Amerikanern, mit dem Westen oder nicht. Da kann der Präsident des Landes sich auf den Kopf stellen und da kann er entweder Moderator sein oder er kann reformorientiert sein oder er kann erzkonservativ sein. Also die politische Linie des Landes gibt der Revolutionsführer vor. Aber was natürlich für das normale Leben der Bürger wirklich ausschlaggebend ist, ist schon, wer Präsident ist. Es gibt zum Beispiel wie unter Khatami in den 90er Jahren und Anfang der 2000er Jahre eine reformorientierteren Präsidenten gab es. Und es gab wirklich, ich meine, ich war zu der Zeit im Iran als Studentin und habe dort ein Praktikum gemacht und habe dort an der Universität für ein halbes Jahr, für ein Semester studiert. Und es war wirklich ein Riesenunterschied zu heute. Die Menschen, es gab eine eine sehr aktive Zivilgesellschaft. Es gab NGOs, es gab Menschenrechtsaktivisten, es gab Frauenrechtsbewegungen, es gab Journalismus, ja, den gibt's ja heutzutage gar nicht mehr. Die Massenmedien sind einfach nur noch auf eine Linie, eine erzkonservative Propaganda. Die sind ja sogar in Opposition zu Rouhani, obwohl Rouhani der Präsident ja keiner außerhalb des Systems ist oder Opposition. Also die sind ja im Grunde genommen alle aus einem Topf. So, und das gibt's jetzt alles nicht mehr. Und Raisi, Ebrahim Raisi, ist der mit Abstand Spitzenkandidat unter den 7, die jetzt aufgestellt wurden. Einer hat gestern auch gesagt, er tritt jetzt zurück zugunsten Raisis, und es wird vielleicht sich noch auch ein weiterer dazu bekennen, dass er jetzt quasi zurücktritt. Und das Schlimme ist, dass Raisi, der ist... Also er ist eigentlich ein Mörder, sagen die Menschen, denn er ist verantwortlich für Massenexekutionen 1988 von Oppositionellen in iranischen Gefängnissen. Ja. Und er hat sich nicht geändert. Er wurde 2019 zum Chef der Justiz ernannt vom Revolutionsführer, und er war dafür verantwortlich, dass 2019 die Proteste gegen das Regime brutalst niedergeschlagen wurden. Und bis heute Tausende im Gefängnis sitzen, Hunderte getötet wurden und die Menschen bis heute deshalb auch hingerichtet werden. Also da kommt jemand, von dem man weiß, Menschenrechte, der Mensch an sich ist ihm komplett egal. Es geht nur ums politische Überleben, um die Erhaltung der Islamischen Republik. Und das macht der Bevölkerung im Iran unglaublich Angst. Es gibt diesen Hashtag, Nabe Jumhuri Islami und Rai Bi Rai, das heißt Nein zur Islamischen Republik und keine Stimme. Das ist ein Boykottaufruf von nicht nur ein paar Aktivisten, sondern von der Mehrheit der Gesellschaft, würde ich sagen. Und es wird ein Referendum diesen Freitag geben zur Islamischen Republik. So nennt es die Zivilgesellschaft, die dieses System satt hat, die enttäuscht sind, erschöpft sind. Und sie sagen, wir werden nicht zur Wahl gehen. Und die Umfragewerte bestätigen das auch. Also es werden so um die unter 40% zur Wahl kommen. Dazu muss man aber auch sagen, dass natürlich sehr viel Staatsbedienstete, die auch keine Lust mehr haben auf dieses System, trotzdem zur Wahl gehen müssen, weil sie in ihrer Shenosnome, also in ihrem Pass, in ihrer Geburtsurkunde, das registriert bekommen. Das heißt, sie müssen diesen Stempel auch vorzeigen. Aber es wird ein Referendum sein, diese Wahl zur Islamischen Republik. Und es gab schon mal ein Referendum 1979, als die Islamische Republik gegründet wurde. Und da sind die Menschen zu 95%, haben sie ihre Stimme mit Ja für die Islamische Republik abgegeben. Und ich bin gespannt, wie die Zahl dieses Mal ausfallen wird, zumal wir aber auch noch immer bedenken müssen, dass die Zahlen im Iran dann auch noch sehr groß, im großen Stile gefaked sind.
Hat sich die iranische Bevölkerung damals 1979 von Khomeini und Co. eigentlich aufs Kreuz legen lassen, mal so ganz vereinfacht formuliert?
Ja, salopp könnte man das so ausdrücken, denn sie sind auf die Straße gegangen damals, um für mehr Freiheit zu kämpfen. Sie sind gegen den Schah auf die Straße gegangen, der sie unterdrückt hat, der eine Opposition nicht zugelassen hat, der auch Pressefreiheit nicht zugelassen hat und der sehr repressiv war mit seinem Geheimdienst. Man hatte vor dem Savak enorme Angst, und der Schah war in den Augen vieler ein Despot. Übrigens, heute wird er sehr verklärt dargestellt und sehr romantisiert, weil man sagt, im Nachhinein, und das stimmt auch in Bezug auf Menschenrechte, auf Frauenrechte, war das ja das goldene Zeitalter. Also das kann man ja nicht vergleichen mit heute. Jetzt befinden wir uns, sagt so die Bevölkerung, wieder im Mittelalter. Insofern, ja, sie wurden aufs Kreuz gelegt und sie wurden angelogen. Und es gibt zum Beispiel einen Satz von Khomeini, dass er sagt, wir sind so ein reiches Land, es muss Strom und Wasser umsonst geben. Dieser Satz wurde später aus sämtlichen Archiven eliminiert, weil es sukzessive teurer wurde. Und ich meine, heute die Menschen so sehr unter den wirtschaftlichen Folgen der Korruption, der Vetternwirtschaft, der Misswirtschaft, natürlich aber auch der US-Sanktionen leiden, dass sie wirklich nicht mehr wissen, wie sie am nächsten Tag Essen auf den Tisch bekommen. Also die Währung hat einen Verfall von 300% gehabt. Das musst du dir mal vorstellen. Da ist nichts mehr, das Geld ist nichts mehr wert, das du auf deinem Konto hast. Die Preise sind aber dementsprechend um 40% gestiegen. Das heißt, sie können sich einfach nichts mehr leisten. Eine Umfrage hat ergeben, dass ein Viertel der iranischen Bevölkerung im letzten Jahr kein Fleisch mehr gegessen hat. Und das in einem der rohstoffreichsten Länder der Welt. Und dafür bekommt jetzt die Regierung, das System, die Rechnung. Das Traurige daran ist nur, dass es dem System egal ist. Dann sollen sie halt nicht mehr zur Wahl kommen. Ein Großteil der iranischen Zivilgesellschaft hat das letzte Mal schon gesagt, 2019 bei den Protesten, das Spiel ist aus. Wir kommen nicht mehr zur Wahl. Nur habe ich das Gefühl, dass das Establishment sagt, wir haben es gar nicht mehr nötig zu spielen. Dann kommt halt nicht zur Wahl. Wir haben unseren Spitzenkandidaten, den wir wollen, dass er gewinnt, Ibrahim Raisi, so aufgestellt. Dann lassen wir doch das Spiel. So. Und das ist natürlich enorm frustrierend, wenn du in einem Land lebst, in dem du registrierst, dass du überhaupt kein Mitspracherecht mehr hast.
Aber kann dieser tote Punkt, an dem das Land sich ja offenkundig dann spätestens nach der Wahl befindet, kann das nicht unterm Strich auch eine ganz große Kraft auslösen? Denn wenn es, du hast es ja gerade beschrieben, dass das Land zwischenzeitlich ja durchaus ein zartes Reformpflänzchen war, was dann zertreten worden ist. Wenn man auf Reformen einfach nicht mehr hoffen darf, kann das in einer Bevölkerung nicht auch eine große Kraft auslösen, sich dann auch wirklich dagegen zu stemmen, wissend, dass Proteste im Zweifel brutal niedergeschlagen werden?
Ja, also diese Kraft gibt's, die existiert. Und diese Kraft hat man nicht gesehen, weil die Menschen vor allen Dingen durch Corona und die Angst, sich zu infizieren, von der Straße abgehalten wurden. Aber wenn du gleichzeitig zu dieser geballten Wut keine Perspektive hast und nicht weißt, wie es besser werden soll, denn es gibt keine Opposition weder im Inland, die wird im Kern ausgemerzt, und im Ausland auch nicht, denn die sind zerstritten. Wohin soll es denn dann gehen? Und dann hast du einen Iran, ein Land, das aus 49% aus ethnischen Minderheiten besteht, die auch noch separatistische Bewegungen anstreben und Abspaltungen anstreben. Und dann hast du noch das Bild von Syrien vor dir, ein Land, das eigentlich die religiösen und ethnischen Gruppierungen miteinander gut gelebt haben. Ich habe in Damaskus ein Semester studiert. Das war ein schlimmer Geheimdienst von Assad, aber sie haben eigentlich alle miteinander friedlich nebeneinander gelebt. So, und davor hat die iranische Bevölkerung enorm Angst, dass das Land zerfällt. Und ohne eine wirkliche Opposition, ohne einen Anführer, der sie vereint, denn Khomeini hat damals sämtliche unterschiedliche Oppositionen vereint hinter ihm, in dem Ansinnen, also mit diesem gemeinsamen Ziel, man will den Schah loswerden. Aber jetzt gibt's keine charismatische Führungsposition oder Führungsfigur mehr. Und das ist schwer. Für was gehst du dann auf die Straße? Du bist wütend, du hast Hunger, du weißt nicht, wie dein Kind irgendwie einen Job finden soll. Dein Mann hat 3 Tagesjobs und du selber hast überhaupt keinen Job, weil du eine Frau bist und man eher den Mann einstellt. Ist natürlich wahnsinnig frustrierend. Aber was machst du dann auf der Straße? Auf die Straße gehen und protestieren und dann weißt du, du wirst niedergeschossen? Was hat das? Also weißt du, der Überlebensinstinkt ist ja, glaube ich, der stärkste Instinkt, den wir Menschen haben. Und dann überlegst du dir schon dreimal, for what gehe ich?
Wenn man die Schilderung in deinem Buch liest, dann ist das Land ja sowohl landschaftlich als auch was das kulturelle Miteinander angeht ja wirklich von unglaublicher Schönheit. Wie groß, ich will das jetzt mal ganz stumpf, weil wir sind jetzt im Sommer, ja, der Deutsche ist reisewillig. Wie groß ist die Chance, dass der Iran für uns Europäer irgendwann nochmal ein beliebtes Reiseland werden könnte? Zumindest vielleicht auf dem Niveau von Tel Aviv.
Zumindest Tel Aviv ist super. Also
aber ich will das nur sagen, weil die Bedrohungslage drumherum immer, ne, deshalb sage ich es, weil Tel Aviv an sich ist natürlich ein Traum. Yeah. Ich will damit nur sagen, dass das drumherum natürlich nicht ganz spannungsfrei bleibt, wie wir in den letzten Wochen ja gelernt haben, im Zweifel ja auch miteinander erörtert haben.
Ja, stimmt. Also schau, Iran war 2015, als das Atomabkommen abgeschlossen wurde, wirklich plötzlich gab es einen Run auf das Land. Und als wir mit dem ARD-Kamerateam durchs Land gezogen sind, um zu filmen, also unsere Beiträge umzusetzen, haben wir echt oft keine Hotels mehr buchen können, weil alle Hotels ausreserviert waren, weil das wirklich voll von Touristen war. Und das Ganze, es war so schön auf der Straße, diese Begegnungen in kleinen Provinzen, in Dörfern zu sehen, wie Menschen aus dem Ausland auf Iraner trafen und diese wahnsinnige Begeisterung der Iraner dann auch die die Touristen so umarmte, wirklich. Also sie waren so berührt von dieser unglaublichen Freundlichkeit. Und das stoppte dann, nachdem die Amerikaner aus dem Atomabkommen ausgestiegen sind, einseitig und alles viel radikaler auch im Iran wurde und die Hardliner Aufwind bekommen haben, weil sie natürlich dann auch in ihrer Argumentation wieder auch berechtigterweise sagen konnten, wir können dem Westen nicht vertrauen. So, und dann wurde sukzessive alle Stellen mit Hardliner besetzt. Das Parlament ist komplett mit Hardlinern besetzt, die Staatsminister komplett mit Hardlinern. Jetzt, wenn der Präsident auch noch ein Hardliner wird, wird es natürlich schwer werden, so ein Land, das dann auch vor allen Dingen auch noch mehr die Menschen unterdrückt und noch repressiver vorgeht, gleichzeitig zu präsentieren als Urlaubsland. Also es wäre eine Riesenchance für das Land, sich anders zu präsentieren, eine andere Politik auch im Inland zu betreiben, um die Türen zu öffnen. Denn diesen Income, ja, also diese Einnahmen aus dem Tourismus, bräuchten sie dringender denn je.
Ja.
Aber die Politik ist eben sehr engstirnig und die Mullahs und die Geistlichkeit und die Ultrakonservativen wollen ja keinen aus dem Westen sehen, weil sie haben ja Angst vor einer kulturellen Revolution und vor einer Gehirnwäsche der eigenen Bevölkerung durch unsere demokratischen Werte.
Der stumpfe Deutsche, wenn er vom Iran hört, hat er ja meistens wirklich nur Kopftücher im Sinn und gehängte Homosexuelle. So, ist das eigentlich unsere Schuld? Ist es die Schuld der Medien oder ist es die Schuld der Mullahs? Oder ist es vielleicht unser aller Schuld, dass wir so ein Bild im Kopf haben?
Oh, das ist, da müsste ich jetzt richtig ausführen. Ich versuche mich, ich versuche es runterzubrechen. Ich würde sagen, es ist die Schuld aller. Es ist sicher ein System, wie wir Medien auch arbeiten. Welche Nachrichten bringen wir denn, immer wenn es schlimm ist? Mhm. Und die Islamische Republik kommt immer in die Schlagzeilen, wenn es halt besonders schlimm ist. Wenn man Israel mit der Vernichtung droht, wenn man Uran höher als erlaubt anreichert, wenn man Homosexuelle hängt, dann kommt man...
Der Irre von Teheran ist ja auch ganz catchy als Formulierung.
Der Irre von Teheran war die Lieblingsschlagzeile einer gewissen Zeitung. Das ist natürlich... Das bedingt sich dann gegenseitig. Und das ist sehr psychologisch alles auch zu begründen. Also es gibt einen Spruch, umarme deinen Feind und mach ihn handlungsunfähig. Man könnte in einer Schamoffensive, sagte ich damals 2015, den Iran umarmen und in wirtschaftlichen Kooperationen ihn so sehr auch abhängig machen vom Westen. Abhängig ist ein unschönes Wort, aber einen Reiz bieten, dass man dreimal überlegt, ob man einen Homosexuellen hinrichtet oder nicht. Aber wenn man sich natürlich vom Iran abwendet und ein international verhandeltes Abkommen einseitig aufgibt, und jetzt spreche ich vom Präsident Trump, dann ist es natürlich nicht verwunderlich, dass die Hardliner im Land wieder Aufwind bekommen. Ja, also die ganze Politik lief falsch. Und jetzt stehen wir da, wo wir stehen, und der Iran steht mit dem Rücken zur Wand einerseits, weil sie wissen, ihnen geht wirklich, also ihnen geht das Geld aus. Diese Sanktionen, diese massiven Sanktionen, also die härtesten aller Zeiten, hat Trump ja wirklich angekündigt und umgesetzt. Und sie schlagen nur noch um sich. Aber dieses Verhalten können wir schon bei unseren Kindern im Kindergarten beobachten. Wenn du jemanden wirklich in die Bredouille bringst und in die Ecke drängst, dann versucht er, um zu überleben, um sich zu schlagen.
Ja.
Wenn du aber jemanden umarmst und vielleicht gelingt dir diese Strategie auch Putin mit Biden oder Biden mit Putin, dann funktioniert's vielleicht dann wieder. Aber das ist sehr schwer. Also es ist sehr schwer zu sagen. Und jetzt ist es so vertrackt, weil so viele Hardliner so viele wichtige Positionen besetzen, dass ich nicht weiß, wie es wieder auf eine Annäherung, Richtung Annäherung kommen soll.
Also wenn man Perserinnen und Perser kennt, dann weiß man ja, dass man um eine Umarmung eigentlich in der Regel gar nicht umhinkommt,
ja,
oder?
Du wirst eigentlich, genau, also und weißt du, ich habe das eben gemerkt, wie du auf selbst Staatsbedienstete reagierst. Und oft haben mir dann Menschen aus dem diplomatischen Dienst, die in Delegationen unterwegs waren und auf mich stießen, dann leise zugeflüstert, es tut uns leid, dass wir ihnen nicht die Hand geben, weil im Iran darf eine Frau und Mann sich nicht die Hand geben, sie dürfen sich nicht berühren, islamisch begründet. Es tut uns leid, dass wir ihnen nicht die Hand geben, sie wissen ja, wie es hier funktioniert, wir können da jetzt auch nicht anders. Also ich habe ganz oft das Gefühl, dass sehr, sehr viele Menschen auch innerhalb des Staatssystems ein Spiel spielen, um innerhalb dieses Systems zu überleben, aber eigentlich bereit wären für etwas Neues, nur diejenigen, die an dieser Macht festhalten, haben eben Waffen und eine Brutalität und eine Menschenverachtung, wie ich sie selten gesehen habe.
Du hast ja in deinem Buch die Bevölkerung ja auch so geschildert. Also es ist ja nun ein außergewöhnlich lustbegabtes Volk. Und du schilderst da ja unter anderem Las Vegas-artige Pokerszenen. Und kurze, also sag mal, lange Nächte, kurze Schlafphasen. Hat es was mit der allgemeinen Bedrohungslage zu tun, dass die Iraner, dass die Perser so viel aus dem Leben raussaugen?
Naja, wir kennen das doch auch aus Tel Aviv. Dort habe ich oft das Gefühl, wenn ich die Augen schließe.
Da muss ich auch dran denken, ja.
Ja, es ist, man lebt das Leben, als wäre es der letzte Tag. Und das war jahrelang im Iran auch so. Nur geht es ihnen jetzt wirtschaftlich so schlecht, dass selbst das nicht mehr gemacht wird. Also sie sind fast schon apathisch geworden. Es ist wirklich ganz frustrierend, das zu sehen, weil während ich jetzt so in den, ich weiß nicht, 2008, 9, 7, 6, da waren unglaublich viele Partys, also wirklich, ich hatte 3, 4 Einladungen, 5 Einladungen pro Tag und es war nicht so, ich meine, in Deutschland hörst du ja oft, nee, ich muss morgen arbeiten, heute nicht. So, hä, ich muss morgen arbeiten, total egal, wir gehen trotzdem auf eine Party. So war es sehr, sehr lange im Iran, aber diese Lebenslust, selbst diese Lebenslust und diese Überlebenslust hat man ihnen genommen und das ist, es tut mir leid, das klingt alles so frustrierend, aber der Drogenkonsum und die Selbstmordrate ist exponentiell gestiegen. Die Menschen wissen wirklich nicht mehr, wie sie überleben sollen in diesem System und denjenigen, die Ausreise verwehrt ist, weil sie es eben weder das Geld haben, noch sich das also wirtschaftlich leisten können, noch ein Studienstipendium im Ausland haben, die suchen dann eben einen Ausweg oft in Drogen oder im Tod.
Ich hätte mir jetzt etwas hoffnungsstifterend Worte gewünscht. Nein, das ist nicht schlimm, das ist das, was es ist.
Aber das ist halt nun mal die Realität, ja.
Ja, das ist die Realität.
Aber weißt du was, Niki? Doch, ich habe was. Ich habe was. Schau, all das, was ich jetzt gerade erzählt habe, lastet, also wenn man dem zuhört, wird ja einem das Herz ganz schwer und man denkt sich, oh Gott, wie schrecklich. Aber oh, zumindest könnte man sich daraus im Umkehrschluss denken, wenn man aus dem Fenster schaut, seine Kinder anschaut, die eine Zukunft in unserem Land haben, in Deutschland haben. Oh, was wir für ein Glück hier haben, in Deutschland. Ja. Und vielleicht das Ganze, was wir haben an Demokratie, wofür wir gekämpft haben, mehr schätzen, so jeden Tag.
Sitzen wir Deutschen in einem Topf voll Sahne, der uns träge macht?
Na, bei der Hitze schmilzt hoffentlich die Sahne und wir können uns langsam wieder bewegen. Aber ja, und ich denke, mit dem Aufstieg der AfD und dem wachsenden Rassismus, Antisemitismus, den wir beobachten in Deutschland, hoffe ich, dass unsere sehr bequeme Gesellschaft wieder etwas politischer wird und wieder sich darauf besinnt, wofür wir kämpfen müssen.
Dann wähle ich jetzt nochmal einen volle Kanne-artigen Ausstieg. Was macht der Hund? Wo ist er?
Der Hund? Ach so, der Hund. Ach, ich vermisse den Hund, weil ich bin ja gerade in Istanbul. Und deswegen.
Ja, ich weiß, deswegen frage ich.
Ich vermisse ihn wahnsinnig. Der Hund, der gibt einem so viel Liebe und er fordert nichts und er schaut dich an. Jetzt weiß ich, was mit Hundeblick gemeint ist. Und ich bin ja so ein Mensch, ich möchte immer, dass alle glücklich sind. Und dann schaut er mich so an und ich bin immer in so einem leichten Stressmodus, weil ich denke, er ist traurig im Leben und ich müsste ihn irgendwie erheitern und ich müsste die ganze Zeit mit ihm reden, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Der will ja gar nicht, dass ich die ganze Zeit rede, aber ich muss mich eben noch daran gewöhnen, wie das ist mit dem Hund und dass er halt permanent so einen Blick hat und ich nicht ständig in Leistung gehen muss.
Eins noch zum Schluss. Du hast gerade gesagt, du bist noch in Istanbul. Du musstest ja das ARD-Hauptstadtstudio in Teheran aus Sicherheitsgründen verlassen. Jetzt bist du in Istanbul. Sicherheit spielt in deinem Leben aber nur eine untergeordnete Rolle. Ist das richtig?
Naja, Irgendjemand muss es ja machen. So, weißt du?
Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du es machst. Ja. Denn das sorgt dafür, dass wir immer wieder spannende Einblicke bekommen über den Iran, aber auch über den Rest der Welt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du demnächst wieder in einer regulären Folge dabei wärst. Hat mich sehr gefreut, freut mich immer sehr. Dann vielen Dank, liebe Nathalie.
Können wir wieder über Fußball sprechen?
Ja, unbedingt.
Bin ich unbedingt. Ja, Expertin. Ja, sehr gerne, Micky, sehr gerne. Schönen
okay,
Tag noch.
Mach's gut, danke. Ciao, tschüss.
Tschüss.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.
Die Studio-Bummens Podcast-Empfehlung.
Was haben wir eine Scheißangst?
Das ist Ken Jebsen. Er ist Verschwörungstheoretiker. Vielleicht der einflussreichste Deutschlands.
Mann, haben wir eine Scheißangst, wie das ausgeht.
Hier spricht er über Corona. Er vermutet eine Verschwörung der Eliten.
Bill Gates ist auch ein Freund von Drosten und unterstützt den. Und das ist der Robert-Koch-Institut. Und Bill Gates.
Und Ken Jebsen will sich nicht mehr manipulieren lassen.
Wow, das ist jetzt aber ganz schön dark. Ich kenne Jebsen noch ganz anders.
Er hat schwarzes Haar und buschige Augenbrauen. Seine Stimme ist laut und aufdringlich. Er macht einen ziemlich brutalen Eindruck.
Diese jungen Menschen haben seit Wochen nichts mehr gegessen. Und ich frage jetzt einfach mal hier in die Gruppe, habt ihr vielleicht Hunger? Wollt ihr mal Kekse oder Plätzchen probieren, ja oder nein?
Ja!
Damals, da war er der wildeste, der innovativste Radiomoderator Deutschlands. Er war der Rockstar und ich war Fan.
Was ist mit Ken Jebsen passiert? Vom geliebten Radiomoderator zum vielleicht einflussreichsten Verschwörungstheoretiker Deutschlands. Wie konnte es dazu kommen? In diesem Podcast wollen wir genau das herausfinden. Unsere Recherche beginnt in Berlin der 90er Jahre. Sie führt uns auf die Friedensmahnwachen von 2014. Sie führt uns in die tiefsten Tiefen des YouTube-Kaninchenbaus. Zu einem Demagogen beim Sturm auf das Kapitol in Washington D.C. Und sie führt uns nach Russland.
Einfluss nehmen auch auf den Ausgang von Wahlen.
Es geht um Waffennarren und Internettrolle, um Geheimdienste und Wunderheime. Um Neonazis, dubiose Geschäftsleute und YouTube-Millionäre.
Der Graben des Vertrauens in staatliche Institutionen.
Ihr guckt ARD und ZDF und lest den Tagesspiegel und die Zeit, die euch bei jedem Krieg belogen haben. Und diesmal lügen sie alle nicht.
Es geht in diesem Podcast aber nicht nur um Ken Jebsen. Es geht auch, so pathetisch es klingt, um uns. Denn Verschwörungstheorien sind gefährlich und sie sind angekommen in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, bei Menschen, die wir kennen. Mein Name ist Kaschrau Beros. Das ist Cui Bono. What the fuck happened to Ken Jebsen? Ein sechsteiliger Podcast von Studio Bummens, NDR, RBB und K2H. Ab dem 13. Juni jede Woche im Radio. In der ARD Audiothek, auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst, wo es Podcasts gibt.